Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Glaubensinformation hier aus dem Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine und ich freue mich, wenn Sie sich hier live zugeschaltet haben, nämlich am 29. Oktober im Jahr des Herrn 2025. Wir schreiben nach dem jüdischen Kalender den 7. Chefschan im Jahr 5786 seit der Erschaffung der Welt, Entschuldigung. Und Sie können sich hier live in das Webinar schalten, wenn es eben jener 29. Oktober 2025, so gegen 19 Uhr ist. Dann nutzen Sie bitte den Link www.kck42.de/webinar, dann sind Sie hier live dabei. Möglicherweise schauen Sie aber auch via Facebook zu. Wenn Sie hier live im Webinar sind, könnten Sie die Handhebefunktion nutzen, um sich etwa zu Wort zu melden, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben. Bei Facebook können Sie das über die Kommentarfunktion tun. Ich habe den Stream hier parallel laufen. Wenn ich nicht alle Kommentare sofort hier wahrnehme, dann tue ich das aber später in der Rückschau. Wir zeichnen natürlich diese Glaubensinformation auch auf und veröffentlichen sie kurz nach dem Livestream in unserem YouTube-Channel Cut City Kirche Video. Da gibt es eine eigene Playlist zu den Glaubensinformationen, wo wir alle Glaubensinformationen posten, die wir live gestreamt haben. Da ist schon einiges zusammengekommen. Zu dieser Playlist kommen Sie im Übrigen, wenn Sie diesen QR-Code hier über meiner Schulter einscannen. Vielleicht hören Sie sich aber auch die Audioaufzeichnung als Podcast an, die wir unter podcast.pr-werner-kleine.de veröffentlichen. Da finden Sie den RSS-Feed zur Glaubensinformation und können Sie so in einem Podcatcher Ihrer Wahl abonnieren, sodass Sie jeweils die Folgen, wenn sie denn veröffentlicht worden sind, frisch in den Podcatcher Ihrer Wahl gespielt bekommen. Die meisten Podcatcher finden die Glaubensinformationen aber auch so, wenn Sie nach ihr suchen. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Wie immer gilt, wenn Sie Fragen haben zu den aktuellen Folgen, Fragen allgemeintheologischer Natur, Themenanregungen oder Feedback zu unseren Folgen, nutzen Sie gerne die E-Mail-Adresse info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Diese Mail kommt direkt und unmittelbar zu mir. Ich verspreche, jede Mail zu beantworten. Keine soll verloren gehen, sofern die nicht völlig abwegig und im Ton manchmal etwas schwierig sind. Das kommt hin und wieder vor. Aber jede ernst gemeinte E-Mail wird von mir auch beantwortet. Ich muss allerdings darauf hinweisen, dass ich im Moment einen Rückstand von etwa 4 Wochen habe, weil dort auch einige Mails einkommen. Also wenn es etwas dauert mit der Beantwortung, grämen Sie sich nicht. Die Antwort kommt, verspreche ich, aber es kann ein bisschen Zeitverzögerung sein. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Mail so gar nicht angekommen oder beantwortet ist, dann scheuen Sie sich nicht, sie mir noch einmal zu schicken. Ich habe das immer wieder mal erlebt, dass die im Spamfilter gelandet sind, warum auch immer. Und dann kann ich die vielleicht übersehen haben beim Reinigen des Spamfilters. Also dann melden Sie sich gerne noch einmal neu. Das Thema heute ist eins, das durchaus auch aktueller Natur ist, aber wie wir im Laufe des Abends sehen werden, nicht nur aktueller Natur, sondern dauerhaft brisant, könnte man fast sagen. Das Thema lautet, wenn es ums Geld geht, die Kirche und das Geld. Natürlich ist die Kirche und das Geld auch heute ein Thema. Es ist gerade mal 14 Jahre her, dass wir das Limburger Thema haben, damals mit dem damaligen Bischof Thebatz van Elst, der als Protzbischof in die Annalen eingegangen ist, weil er sich, ob es die goldene Badewanne wirklich gegeben hat, darüber streiten sich die Gelehrten. Aber das ist so ein Sinnbild geworden, dass er sich in sein bischöfliches Haus aber eine goldene Badewanne einbauen lassen. Jedenfalls ist da sehr viel Geld verbrannt worden, auch auf, ja, sagen wir mal, etwas intransparenten Wegen in der Kirche oder in den Bistümern hat das dazu geführt, dass man versucht hat, das Finanzgebaren transparenter zu gestalten. Viele Bistümer machen mittlerweile sogenannte HGB-konforme Abschlüsse, was auch wieder ein finanztechnisches Thema ist, weil die einfach Geld kosten. Um finanziell transparent zu sein, muss man wieder viel Geld ausgeben. Das alles geht natürlich dann durch die Kirchensteuerzahler, wird durch die Kirchensteuerzahler finanziert. Und natürlich wird da immer wieder mal gesagt, wo bleibt das ganze Geld denn? So viel kann ich jetzt schon sagen. Die Erzbistümer und Bistümer in Deutschland sind da schon als solches transparent. In den Amtsblättern werden die Bilanzen jährlich veröffentlicht, bis auf den letzten Cent. Wer mag, kann sie sich anschauen. Und die Erzbistümer und Bistümer, die ich kenne, machen das Ganze auch in einer gut lesbaren, handreichbaren Form, die man sich online als PDF-Datei jährlich oder auch als Printprodukt manchmal anfordern kann, wo das Ganze nicht bis ins letzte Detail ausgefaltet wird, aber wo man doch einen guten Überblick bekommen kann, wo gehen eigentlich die Kirchensteuer hin. Also der Wille ist durchaus da, das transparent zu gestalten. Die Kirche hat Anfang der 10er Jahre des 21. Jahrhunderts da Lehrgeld bezahlt, ist aber durchaus auf dem Weg der Besserung. Dass das Thema Protz aber kein modernes Thema ist und auch nicht unbedingt nur ein barockes Thema, konnte man in der letzten Ausgabe der Zeit, von heute aus gesehen, die letzte Ausgabe, das wäre die Ausgabe vom 22. Oktober 2025, lesen, wo in der Rubrik Wissen von einer Ausgrabung in Ostia berichtet wurde. Dort hat man eine Kirche, eine Basilika aus dem 4. Jahrhundert ausgegraben, aus dem frühen 4. Jahrhundert. Da ist die Kirche gerade noch nicht Staatsreligion, aber doch staatstragende Religion geworden. Und was machten die damaligen Bischöfe, nachdem die Verfolgungssituation beseitigt war, als allererstes? Sie bauten repräsentativ und, was man auch nach den Ausgrabungen herausstellen kann, herausfinden kann, durchaus nicht, wie man heute sagen würde, ohne Protz. Also damals wusste man auch schon, wer etwas gelten will und wer etwas auf sich zählt, der hat damals schon sich nicht lumpen lassen. Interessant ist bei diesen Ausgrabungen, den Link dazu lege ich Ihnen mal in die Shownotes. Ich fand den Artikel wirklich aus vielerlei Gründen interessant. Jetzt nicht nur mit dem Augenzwinkern, dass auch damalige Bischöfe schon protzig da agiert haben. Dass in diesem Artikel oder in diesen Ausgrabungen herauskommt, dass das bischöfliche Palais, das damals neben der Basilika lag, reichhaltiger ausgestattet war als die Basilika selbst. Da kann man eigentlich nur noch sagen, wenn das Jesus wüsste, was hätte der dazu wohl gesagt? Aber man sieht daran, eine Kirche, die auf dem gesellschaftlichen Parkett mitspielen will, die mit den Großköpferten mithalten will, wusste auch damals schon, dass, sagen wir mal, Luxus oder ein gewisses Vermögen durchaus auch Einfluss eben hat und Wirkung erzielt. Das wird in diesem Artikel anhand der Ausgrabungen wirklich sehr, sehr schön beschrieben, welche Wirkungen damals offenkundig auch schon in Ostia erzielt worden sind. Wir haben die Kirchensteuern, mit denen heute das Kirchenvermögen finanziert wird. Hier in Deutschland haben wir dieses Kirchensteuersystem, dass man sagt, im Cumulo kann man sagen, es gibt auch da je nach Bundesland und je nach Bistum einzelne Abweichungen. Aber in Cumulo kann man sagen, dass 9% dessen, was jemand an Einkommensteuer zahlt, als Kirchensteuer abgeführt wird, sofern jemand Kirchenmitglied ist. Dann kann man grob sagen, 9% dessen, was man als Einkommensteuer zahlt, wird eben auch als Kirchensteuer abgeführt. Das ist bei weitem nicht der Zehnte, von dem früher die Rede war, auf den gehe ich gleich nochmal ein. Aber es ist je nachdem, was jemand verdient, natürlich auch nicht ganz wenig. Ich hatte vor vielen Jahren mal einen Anruf, wo jemand sich darüber beschwerte, dass er 3.000 Euro Kirchensteuer im Jahr zahlen würde. Dann sage ich, also, Sie verdienen Sie aber auch entsprechend viel. Dann zahlen Sie nämlich 30.000 Euro an Einkommensteuer. Und was dieser Mensch an Einkommen hat, da tun dann die 3.000 Euro Kirchensteuer in dem Sinne auch nicht weh. Aber trotzdem ist es 3.000 Euro eine Summe. Also das ist festgelegt hier in Deutschland. 9% dessen, was man an Einkommensteuer zahlt, da gehen noch ein paar Pauschalen runter und so weiter, aber das ist jetzt mal die Faustregel, 9% dessen, was man an Einkommensteuer zahlt, ist Kirchensteuer. Wieso gibt es diese Kirchensteuer in Deutschland überhaupt? Sie ist hier durch Konkordate entsprechend geregelt, durch staatskirchenrechtliche Verträge zwischen dem Vatikan und den einzelnen Bundesländern. Hier in Nordrhein-Westfalen, aus dem ich sende, gilt das preußische Konkordat, in dem das geregelt ist. Auch geregelt, dass es Bekenntnisschulen gibt. Da ist geregelt drin, dass Bischöfe, wenn sie zum Bischof ernannt sind, sich mit den jeweiligen Landesministern, also den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten des Landes, nicht nur absprechen oder abklären müssen, sondern die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten müssen einer Bischofsernennung zustimmen. Also es ist nicht so, dass dem Staat etwas vorgesetzt wird, sondern der bekommt dadurch auch Rechte. Das ist ein Geben und Nehmen und da ist das geregelt. Aber es hat auch etwas mit dem Kirchenrecht zu tun, denn im CIC von 1983, das ist das aktuell gültige Kirchenrecht, im CIC von 1983 besagt der Kanon 222, Paragraph 1, dass alle Gläubigen verpflichtet sind, der Kirche aus ihrem Hab und Gut die materiellen Güter zur Verfügung zu stellen, die zum Vollzug ihrer Arbeit nötig sind. Das gilt weltweit. Hier in Deutschland haben wir eben das Kirchensteuersystem, durch das die Kirche die Gelder eben bekommt. die über die Finanzämter eingezogen werden. Das lassen sich die Finanzämter übrigens bezahlen. Also der Staat ist dann nicht nur irgendwie Erfüllungsgehilfe der Kirche, sondern im besten Sinn des Wortes Dienstleister, der sich diese Leistung entsprechend bezahlen lässt. In anderen Ländern muss das auf andere Weise funktionieren. In Italien beispielsweise gibt es eine, ich weiß nicht genau, wie die nennen, ich nenne sie jetzt mal so, der Begriff ist mit Sicherheit nicht zutreffend, aber so eine, ich sag mal so eine Art Sozialsteuer. Der einzelne Steuerzahler, die einzelne Steuerzahlerin entscheidet, wohin gebe ich einen festgelegten Prozentsatz meiner Steuern. Das kann die Kirche sein, evangelisch oder katholisch, könnte aber auch eine andere soziale anerkannte Einrichtung sein. Wieder in anderen Ländern werden Stolgebühren verlangt. Wenn jemand dort eine kirchliche Dienstleistung in Anspruch nehmen will, muss er die quasi bezahlen. So ähnlich wie sie hier bei Ämtern entsprechende Gebühren entrichten müssen. Wie auch immer, die Kirche braucht zur Finanzierung ihres Personals, der Tätigkeiten, die sie ausübt, halt Geld. Und ob das durch Spenden erwirtschaftet wird, durch Gebühren oder eben durch solche Steuersysteme, die dann wieder divergieren können, wie etwa in Italien und Frankreich, das sei einmal, Italien oder Deutschland, das sei einmal dahingestellt. Das deutsche System hat immerhin den Vorteil, dass jemand, der keine Einkommensteuer zahlt, das sind zum Beispiel Jugendliche, das sind etwa Rentnerinnen und Rentner ab unterhalb eines bestimmten Satzes, oder wenn jemand arbeitslos wird oder erwerbsgemindert ist, dann zahlt er auch keine Kirchensteuer, kann aber damit Kirchenmitglied bleiben. Im Umkehrschluss bedeutet in Deutschland der Kirchenaustritt, den man beim Amtsgericht vollzieht, nicht wirklich einen im Kirchenrecht verstandenen Kirchenaustritt, den müsste man nämlich vor einem Pfarrer erklären. Und der würde dann sagen, okay, du hast dich jetzt aus der Kirche abgesondert. Der Kirchenaustritt, den man beim Amtsgericht vollzieht, ist formal gesehen der Austritt aus der Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Man befreit sich mit diesem Kirchenaustritt von der Zahlung der Kirchensteuer. Und jetzt sagen im Umkehrschluss die deutschen Bischöfe, weil du hiermit gegen Kanon 222 Paragraph 1 verstößt und der Kirche, die ihr zur Ausübung ihrer pastoralen Tätigkeiten notwendigen Mittel entziehst, hast du dich damit entsprechend selbst exkommuniziert. Das ist die Meinung der deutschen Bischöfe. Der Vatikan sieht das bis auf den heutigen Tag anders. Der sagt nämlich, nein, ein Kirchenaustritt ist eigentlich nur dann gegeben, wenn jemand vor einem Pfarrer ihn erklärt, was aber staatskirchenrechtlich nicht gültig wäre. Das ist nicht ganz uninteressant für die viele Leute, denn wenn jemand heiraten möchte katholisch, ist die Frage, ist er formpflichtig oder nicht? Dieser Streit zwischen dem Vatikan und den deutschen Bischöfen, der war in so einer Pattsituation, ist 2010 durch den damaligen Papst Benedikt, durch das Dokument Omnium in Mentem, korrigiert worden. Bis dahin galt hier in Deutschland ein Kirchenaustritt nicht nur als Befreiung von der Kirchensteuerpflicht, sondern man war eben auch nicht mehr formpflichtig, wenn man beispielsweise heiraten wollte. Man war eben nicht mehr katholisch. Das hat der Vatikan immer schon anders gesehen. Und jetzt hat durch dieses Dokument Omnium in Mentem vom 10. April 2010 Papst Benedikt festgelegt, nein, man bleibt vor dem Kirchenrecht auch im Falle eines Kirchenaustritts in Deutschland, eines Austritts der Körperschaft des öffentlichen Rechtes, weiterhin vor dem Gesicht der Kirche katholisch und ist damit formpflichtig. Also es entsteht so eine sehr interessante Zwischenperspektive. Und an der Stelle merken Sie, dieses Thema, wenn es ums Geld geht, die Kirche und das Geld, das ist ein brisantes Thema, wo es nicht nur um das Finanzgebaren der Kirche geht, sondern wo es letzten Endes auch um Sie und mich, um uns als einzelne Kirchenmitglieder geht. Wie wertet denn die Kirche einen Verstoß gegen Kanon 222, Paragraph 1, der in Deutschland durch die Kirchensteuer eine besondere Ausformung erfährt? Sie haben den Überblick verloren. Gucken Sie sich die Stelle nochmal an. Es hat eine gewisse Logik, aber es ist auch in Teilen absurd, will ich nicht sagen, speziell. Weil wir doch eigentlich in der Kirche gar nicht über Geld reden wollen, sondern ums Evangelium. Aber dass es so einfach nicht ist, da machen wir uns jetzt mal auf die Reise. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem jungen Mann, dessen Freundin, die er bald ehelichen möchte, selber vielleicht gar nicht in der Freikirche engagiert ist, aber doch dessen Verwandtschaft. Und da kam es zu einer Diskussion, weil er feststellte, Mensch, die müssen ja den sogenannten Zehnten an den Gemeindeleiter abführen. Und das ist tatsächlich so, das haben wir hier in Wuppertal. Wuppertal ist eine Stadt, wo es über 120 freikirchliche Denominationen gibt. Wir Katholiken haben im Moment einen Bevölkerungsanteil in Wuppertal von etwas über 18%. So gesehen ist Wuppertal Diaspora-Gebiet, denn Wuppertal ist seit dem Westfälischen Frieden eine reformiert geprägte Stadt und seit der industriellen Revolution auch eine freikirchlich geprägte Stadt, weil jeder Unternehmer hier im Tal seine eigene Kirche gegründet hat, um seine Belegschaft auch da religiös an sich zu binden. Und in den Freikirchen oder Freikirchen definieren sich ja gerade dadurch, dass sie keine Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, also an dem Kirchensteuersystem nicht teilnehmen können. Die müssen sich aber auch finanzieren. Und Freikirchen legen ja viel Wert darauf, dass sie, manche sagen auch evangelikal, sich besonders am Wort Gottes orientieren. Und siehe da, da finden wir im Alten Testament die Rede vom sogenannten Zehnten. Viele Freikirchen interpretieren diesen Zehnten so, und das betrifft insbesondere auch die Freikirche, mit der der junge Mann da in Kontakt getreten war, dass der Zehnte die Abgabe des Zehnten bedeutet, und jetzt halten Sie sich fest, nicht 9% von der Einkommensteuer ist ja auch so eine Art Zehnter, sondern 10% vom Bruttogehalt. Das ist meine Hausnummer. 10% vom Bruttogehalt. Und die Frage stand im Raum, ist das denn rechtens? Gut, nun kann ich nicht beurteilen, was rechtens ist. Wenn eine Freikirche für sich das so definiert und das gewissermaßen ein Mitgliedsbeitrag ist, dann kann die das so machen. Aber ist es auch theologisch legitimiert? Da sind wir tatsächlich jetzt im Alten Testament, denn da taucht dieser Zehnte in der Tat auf. Abraham und Jakob, diese beiden Urväter, also wir haben ja Abraham, Isaak und Jakob, das sind die drei Urväter, also von Abraham und Jakob lesen wir im Buch Genesis, Kapitel 14, Vers 20, beziehungsweise im Kapitel 28, dass sie den Zehnten abgaben. Und wir gucken uns jetzt mal, das Kapitel 28 ist jetzt ein bisschen sehr umfangreich. Wir schauen uns da einfach halt halber mal das Kapitel 14 des Buches Genesis, Vers 20 an. Ich rufe mir die Stelle hier auf und dann blende ich sie Ihnen sehr gerne ein. Das eben hier umschalten. So, jetzt sollten Sie die Stelle sehen können. Ich fange, weil der Satz vorher anfängt, in Vers 19 an zu lesen. Er, also Gott, nein, der Melchisedek. Er, Melchisedek, segnete Abraham und sagte: Gesegnet sei Abraham vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, und gepriesen sei der höchste Gott, der deine Feinde an dich ausgeliefert hat. Darauf gab ihm Abraham den Zehnten von allem. Melchisedek übt ein Priesteramt anderer Natur aus als das des alten Bundes. Deswegen hat Abraham dem Melchisedek gegenüber keine Verpflichtung. Es handelt sich hier um eine freiwillige Abgabe. Abraham gibt also 10% von allem, was er hat, eben den Zehnten, an Melchisedek als freiwillige Gabe. Dahinter steckt aber mit Sicherheit der Brauch, dass es in dieser Zeit durchaus üblich war, sagen wir mal, Amtsträger, die Bedeutung ist damals mit Sicherheit eine andere gewesen, als wir sie heute verstehen, entsprechend zu versorgen, eine Art Steuer bezahlen, das war eben 10% von dem, was man gibt. Fun Fact am Rande: Meine Vorfahren, meine Generation hat die Stadt Essen verlassen. Meine Vorfahren waren Bauern über viele Jahrhunderte in Essen-Altendorf, wo ich herkomme. Das Haus, in dem ich groß geworden bin, mein Elternhaus, war noch ein Rest von dem, was an Grundstücken da übrig geblieben ist, gibt es jetzt alles nicht mehr. Wie gesagt, meine Generation hat das verlassen. Aber einer meiner Vorfahren, der noch auf den Namen Kleinen Hoff hörte, später Kleine genannt, so heißt es in den Essener Landmatrikeln, hat 1357 den Zehnten seiner Ernte an die Fürstäbtissin in Essen abgeliefert. Woher wissen wir das? Weil das im Kettenbuch in Essen dokumentiert ist, das noch in der Essener Stadtkammer liegt. Also dieser Brauch des Zehnten, der heute von Freikirchen geübt wird, ist keine Erfindung, sondern wurde über viele Jahrhunderte durchaus gepflegt, damit so eine Fürstäbtissin, damit auch so ein Priester wie der Melchisedek entsprechend versorgt war. Es ist also alles andere als an den Haaren herbeigezogen. Es gibt den Zehnten aber noch in einer anderen Weise, denn wir dürfen nicht vergessen, dass Abraham den Zehnten eben freiwillig abführte. Wenn wir in das Buch Deuteronomium gucken, Sie sehen, wie ich mir die Stelle aufrufe, da sind wir im Kapitel 14, die Verse 28 und folgende. Da lesen wir Folgendes: In jedem dritten Jahr sollst du den Zehnten deiner Jahresernte in deinen Stadtbereichen abliefern und einlagern, und die Leviten, die ja nicht wie du Landanteil und Erbbesitz haben, die Fremden, die Waisen und Witwen, die in deinen Stadtbereichen wohnen, können kommen, essen und satt werden, damit der Herr, dein Gott, dich stets segnet bei der Arbeit, die deine Hände tun. Also auch hier haben wir den Zehnten, der in diesem Fall alle 3 Jahre abgegeben werden muss. Alle 3 Jahre heißt auf ein Jahr umgerechnet 3%, ist schon erheblich weniger. Und dieser Zehnte soll dafür verwendet werden, dass die Leviten ihn bekommen, aber auch die Fremden, heute würde man sagen Migranten und die Armen, die wurden davon versorgt. Das ist schon mal bemerkenswert. Die Leviten hatten die Aufgabe, den Kult zu vollziehen. Die hatten keinen Landbesitz. Es war also ein Solidarakt, diese Menschen entsprechend zu unterstützen von den anderen Stämmen des Volkes Israel. Und gleichzeitig war es eine Sozialgabe. Damit korrespondiert dann auch, dass wir im Buch Levitikus lesen. Auch das rufe ich mir eben auch auf. Buch Levitikus, wir sind immer noch in der Tora. Im Buch Levitikus, Kapitel 27, Vers 30, da heißt es: Jeder Zehnt des Landes, der vom Ertrag des Landes oder von den Baumfrüchten abzuziehen ist, gehört dem Herrn. Es ist etwas Heiliges für den Herrn. Und Sie, die jetzt nicht nur zuhören, sondern eben auch hier im Video zuschauen, können sehen, dass Herr hier in diesem Druckbild in Kapitelchen geschrieben ist. Das ist ja eine besondere Erscheinung der neuen Einheitsübersetzung, dass sie das Wort Herr in Kapitelchen schreibt, wenn im hebräischen Original der Gottesname, das Tetragramm Yahweh, erwähnt wird. JHWH. Die Juden sprechen den Gottesnamen ja aus Ehrfurcht nicht aus, sondern ersetzen ihn durch Hashem, das wäre der Name, El Shaddai, der Ewige, oder eben Adonai, Herr. Und die Einheitsübersetzung von 2016, die jetzt in unseren katholischen Liturgien verkündet wird, bildet das im Druckbild ab. Dort, wo im hebräischen Text der Gottesname JHWH steht, wird eben Herr in Kapitelchen geschrieben. Problem, gucken kann ich das, hören kann ich es nicht. Das heißt, wenn die Lesung verkündet wird, hören Sie nicht, steht da Herr ohne Kapitelchen oder Herr mit Kapitelchen. Von daher, tolle Idee. Aber in der Umsetzung noch ein bisschen schwierig. Vielleicht hätte man da einfach drunter schreiben sollen, wenn es vorgelesen wird, lesen wir Adonai. Das kann man einführen, hätte jeder das gewusst. Aber egal. Aber hier geht es darum, der Zehnt, der eingesammelt wird, ist für Gott. Er ist für das Heiligtum. Er wird Gott dargebracht. Egal wie, ob es Abraham der Zehnt war, den er freiwillig an Melchisedek gibt. Ob es der Zehnt ist, der alle 3 Jahre eingesammelt wird, mit dem die Leviten ihren Unterhalt bestritten, der aber auch als soziale Gabe für Migranten, Flüchtlinge, Fremde, Arme, Witwen, Waisen und so gegeben werden musste. Oder ob es hier der Zehnt ist, der für den Herrn ist, nie dient er zur Bereicherung des frommen Personals. Das ist interessant. Man kann also nicht einfach sagen, es gibt die Verpflichtung, den Zehnten abzugeben. Dann wäre immer die folgende Frage, den Zehnten wofür? Und wie macht eine Gemeinde, die den Zehnten einsammelt, die Verwendung dieses Zehnten transparent? Viele Freikirchen tun das. Die großen Freikirchen tun das. Aber wie ist das mit den kleinen Freikirchen, den kleinen Gruppierungen, die hier denken, mit dem Wort Gottes könnte man da etwas machen? Und da, wo es dann nicht der Zehnte bezahlt werden kann, weil die Leute das nicht haben, so ist es etwa in einer großen Gemeinde hier in Wuppertal der Fall, wo die Leute gezwungen werden, mit der Muskelhypothek was zu machen. Dann geht es darum, zu putzen, Bauarbeiten zu vollziehen und so weiter und so weiter. Das ist schon manchmal hart an der Ausbeutung. Und jeder, der sich über die Abgabe der Kirchensteuer beschwert, als was weiß ich, was das ist, dass da Geld von der Staat als Erfüllungsgeld vereinsamt, die Kritik kann man all üben, da geht es noch viel doller zu. Dass es so einfach mit dem Zehnten für uns Christen gerade nicht mehr ist, gerade weil wir als Christen nicht mehr der Tora unterliegen, denn die Bibelstellen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, wo vom Zehnten die Rede ist, sind ja Toratexte, gehören also in die Weisungen dessen, was für das jüdische Volk verbindlich ist. Das zeichnet uns als Christen ja geradezu aus, nachgerade aus, dass die Tora als solches zwar nicht aufgehoben ist, aber ihren alleinselig machenden Charakter verloren hat. Wir müssen sie eben gerade nicht mehr erfüllen. Man kann nicht einfach sagen, steht da in der Bibel, deswegen muss man das machen. Nein! Wir schauen jetzt mal hier einige neutestamentliche Bibelstellen an. Wir fangen erstmal an mit einer Kritik am, wie Paulus es nennt, Nomos, Gesetz. Das ist für Paulus essentiell wichtig, dass die Tora, wie gesagt, nicht aufgehoben ist, aber eben nicht mehr als Zwang für die Christen gilt, denn wir sind ja frei geworden von dem Gesetz. Und eine der berühmtesten Gewährstellen dazu steht im Römerbrief, 7. Kapitel, die ersten 6 Verse. Wisst ihr denn nicht, Brüder und Schwestern, ich rede doch zu Leuten, die das Gesetz kennen. Mit Gesetz meint Paulus hier die Tora. Da kann man im Dialog mit Juden trefflich drüber streiten, ob es ein Gesetz ist oder die Juden würden eher sagen Weisung. Die Juden feiern Simchat Torah. Das ist ein freudenvolles Fest, mit dem man die Juden die Gabe der Torah, den Empfang der Torah feiern. Und verzeihen Sie mir den kurzen Exkurs, am 7. Oktober 2023, bei diesem brutalen, menschenverachtenden, genozidalen Massaker der Hamas, dem 1200 Jüdinnen und Juden zum Opfer fielen und viele, die in Israel lebten und 251 nach Gaza entführt wurden, wurde gerade Simchat Torah gefeiert. Das war ein Freudenfest. Und das haben die Hamas-Leute perfide ausgenutzt. Darf man nie vergessen, man darf hier nie Ursache und Wirkung verwechseln. Juden sprechen eben von der Freude über die Gabe der Weisung. Während Paulus, da hat das immer so ein Geschmäckle, er spricht vom Gesetz, als wenn es eine Last wäre. Das muss man immer so ein bisschen im Hintergrund halten, dass Juden und Jüdinnen das gar nicht so negativ empfinden, wie es sich für Christen manchmal anhört. Trotzdem hat Paulus an dieser Stelle einen Punkt, weil sein Gedanke eben ist, dieser Christus stirbt am Kreuz nach der Tora wie ein Gottverlassener, das ist Deuteronomium 21, Vers 23, und Gott rettet ihn trotzdem. Der christliche Gedankengang ist dann, Gott selber sagt, obwohl er nach der Tora wie ein Gottverlassener stirbt, rette ich ihn trotzdem. Damit gilt die Tora als erfüllt, nicht mehr als allein selig machen. Sie wird trotzdem nicht aufgehoben. Man muss also nicht mehr die Tora erfüllen, um ein gottgefälliges Leben führen zu können. Das ist der Gedankengang. Und da legt Paulus in seiner Verkündigung extrem Wert drauf, dass man sich nicht freiwillig immer wieder der Tora unterwirft. Da schreibt er eben jetzt im Römerbrief, Kapitel 7, die ersten Verse. Wisst ihr denn nicht, Brüder und Schwestern, ich rede doch zu Leuten, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz für einen Menschen nur Geltung hat, solange er lebt? So ist die Ehefrau durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange sie lebt, solange er lebt. Wenn ihr Mann aber stirbt, ist sie frei von dem Gesetz, das die Frau an den Mann bindet. Wenn sie darum zu Lebzeiten einem anderen gehört, wird sie Ehebrecherin genannt, ist aber der Mann gestorben, dann ist sie frei vom Gesetz und wird nicht zur Ehebrecherin, wenn sie einem anderen gehört. Ebenso seid auch ihr, meine Brüder und Schwestern, durch das Sterben Christi tot für das Gesetz, sodass ihr einem anderen gehört, dem, der von den Toten auferweckt wurde, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir noch dem Fleisch verfallen waren, wirkten sich die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz hervorgerufen wurden, so in unseren Gliedern aus, dass wir dem Tod Frucht brachten. Jetzt aber sind wir frei geworden vom Gesetz, dem gestorben, woran wir gebunden waren, sodass wir in der neuen Wirklichkeit des Geistes dienen, nicht mehr in der alten Wirklichkeit des Buchstabens. Hier also führt Paulus in seinem Gedankengang aus, die Tora haben für Christen, für die, die an den vom Kreuzestod auferstandenen glauben, nicht mehr die Verbindlichkeit, wie sie für Juden haben. Sie ist nicht aufgehoben. Aber man kann daraus eben keine Notwendigkeit mehr ableiten. In ähnlicher Weise formuliert es dann ein paar Jahrzehnte später der Hebräerbrief. Da sind wir dann noch ein paar Jahrzehnte weiter. Da ist es im Hebräerbrief, das Kapitel 7, der Vers 18. Ich rufe die Stelle auf, Sie sehen das. Das frühere Gebot wird zwar aufgehoben, weil es schwach und nutzlos war, und jetzt geht es dann weiter, denn das Gesetz hat nicht zur Vollendung geführt, eingeführt aber wird eine bessere Hoffnung, durch die wir Gott nahe kommen. So, das sind die entsprechenden Stellen, um die es erstmal geht, um zu sagen, wir können nicht einfach sagen, es steht doch so in der Bibel. Das ist auch nicht nichts. Aber die Idee im Alten Bund, wo der Zehnt auch erstmal inhaltlich anders zugeordnet war, jetzt zu fordern, das müssen wir genauso machen, funktioniert an der Stelle eben nicht, weil die Tora als solches für uns nicht mehr die Gültigkeit hat, die sie mal für das jüdische Volk hatte und hat. Wie kritisch Jesus selbst dem gegenübersteht, jetzt schauen wir auf ein Wort oder auf ein Handeln Jesu, das sehen wir im Matthäusevangelium. Da sagt er zu den Pharisäern in Kapitel 23, Vers 23 folgendes. Das sind sogenannten Wehreden gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht, Recht, Barmherzigkeit und Treue. Man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Hier sagt Jesus sehr deutlich, ja, ihr mögt nach dem Gesetz alles richtig machen, den Zehnten abgeben. Und wenn man sich das ja anguckt von Minze, Dill und Kümmel, der wächst in jedem Garten, das ist nichts Besonderes. Also eigentlich schilt er sie, ihr tut so, als wenn ihr den Zehnten gebt, macht einen riesen Show daraus, aber ihr tut es gar nicht. An anderer Stelle sagt ihr, ihr legt anderen Lasten auf, ihr selbst haltet euch nicht daran. Wichtiger wären vielmehr Recht, Barmherzigkeit und Treue. Also wir haben hier aus dem Munde Jesu eine eher kritische Äußerung. Stellt sich nur die Frage, wie war denn das Verhältnis Jesu zum Thema Geld? Wie gesagt, ohne Moos nichts los, auch in der Kirche. Und irgendwie musste doch auch Jesus über die Runden kommen. Ja, 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 er schickt seine Apostel zu zweit durch die Dörfer, nimmt nichts mit, keine Vorratstasche, kein Stab, keine Sandalen, kein Geld. Lasst euch versorgen, da wo man euch aufnimmt, kehrt ein. Scheint wie ein großes Armutsideal, habe ich an anderer Stelle schon mal referiert hier, dass es darum eigentlich gar nicht ging, sondern dass es eigentlich ein Schutz war, überfallen zu werden oder davor war, überfallen zu werden. Wer nach außen mittellos aussah, war für potenzielle Straßenräuber schlicht und ergreifend unattraktiv. Und die waren ja auch nicht so lange unterwegs und dieses vermeintliche Armutsideal war im Prinzip nur für die Zeit der Wanderschaft gedacht. Dass Jesus selber ein durchaus veritables Verhältnis zum Thema Geld war und dem durchaus dem, sagen wir mal, Luxus wäre vielleicht ein zu starkes Wort, aber freudvollen Leben nicht abgeneigt war, kann man alleine daran sehen, dass er es sich selbst gut gehen ließ. Schauen wir mal, wir sind im Lukas-Evangelium und da gibt es im Kapitel 7, Vers 34 eine schöne Bemerkung, Lukas 7, 34. Der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt und ihr sagt, siehe ein Fresser und Säufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Also Jesus selber hat offenkundig gerade kein asketisches Leben geführt, sondern war den sinnlichen Genüssen durchaus zugetan. Der hat gerne gegessen und getrunken und hat gerne gefeiert. Heute würde man sagen Party gemacht. Der ist alles andere als ein frommer Asket gewesen, den wir oft in ihm gerne sehen. Der war mittendrin. Der hat mit den Leuten gegessen und getrunken. Aber man könnte natürlich sagen, hat er die Party geschmissen? Hat er manchmal gemacht. Die Brotvermehrung zum Beispiel. Gibt es auch hier Folgen, wo wir darüber schon gesprochen haben. Er hat auf jeden Fall nicht Nein gesagt. Er hat also auf jeden Fall nichts dagegen gehabt, wenn jemand ihn eingeladen hat und der hat aufgefahren, hat er nicht gesagt, wie kannst du das tun, das ganze Geld? Nein, er hat sich gefreut an dem, was da war und hat mitgefeiert. Mehr noch, schauen wir ins selbe Lukas-Evangelium. Nur ein paar Verse weiter, Kapitel 8, die Verse 1 bis 3. Da wird es noch spezieller. Rufen wir das Kapitel 8 auf, da sehen wir hier, und es geschah in der folgenden Zeit, er wanderte von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Die 12 begleiteten ihn und auch einige Frauen, die von bösen Geistern von Krankheit geworden waren, Maria genannt Magdalena, aus der 7 Dämonen ausgefahren waren, Johanna, die Frau des Chusas, eines Beamten des Herodes, Susanna und viele andere. Und jetzt kommt's, sie unterstützten Jesus und die Jünger mit ihrem Vermögen. Die Frauen, die da mit Jesus durch die Gegend ziehen, waren vermögende Frauen, vielleicht Witwen. Da haben wir beim letzten Mal ja schon drüber gesprochen, als es hier um die Ämter ging, in der Glaubensinformation der letzten Folge, dass das Witwendasein ein Amt in der Kirche war, weil die Witwen oft begütert waren durch die Erbschaft, weil sie den verstorbenen Mann beerbt hatten und damit die Kirche unterstützen konnten und gerade auch die sozialen Aufgaben der Kirche unterstützen konnten. Das geht in einer gewissen Weise auf die Tradition zurück, die in Jesus selbst begründet ist, der sich hier von Frauen, ich will nicht sagen aushalten ließ, aber doch die Frauen unterstützten ihn mit ihrem Vermögen. Jesus hatte also ein offenes Verhältnis zum Thema Geld. Geht aber noch weiter, denn dieser Jesus hatte selbst eine Kasse mit einem Kassenwart. Und der ist interessant, dieser Kassenwart. Da schauen wir auf eine Notiz im Johannesevangelium. Da sind wir im 13. Kapitel, der Vers 29. Da wird der Judas erwähnt. Hier ist nicht Judas Thaddäus gemeint, der andere Judas, sondern Judas Iskariot, der bei der Gethsemane-Szene Jesus mit einem Kuss identifiziert, manche sagen verrät, Weil Jesus die Kasse hat, weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen, kaufe, was wir zum Fest brauchen, oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben. Das ist eine bemerkenswerte Stelle, weil ich gerade über den sogenannten Verrat gesprochen habe. Im Johannesevangelium erscheint Judas nicht als der Verräter, der unlautere Absichten hat, sondern im Johannesevangelium, das ist eine Spezifität des Johannesevangeliums, sieht es so, als würde Jesus ihm den Auftrag geben, etwas zu tun. Die Jünger missverstehen das hier. Die denken, Jesus würde Judas losschicken, um etwas mit dem Geld, das in der Kasse war, zu besorgen. Ist dann etwas anders, aber das Johannesevangelium setzt irgendwie voraus, Judas handelt im Auftrag Jesu. Wie kommen die Jünger da drauf, dass der Judas hier diesen Auftrag bekommt, dass er die Kasse unter sich hatte? Denn wir lesen ein paar Verse vorher, auch im Johannesevangelium, da sind wir im Kapitel 12, die Verse 5 folgende. Da geht es um die Salbung in Bethanien, wo diese Frau, die Maria, reinkommt und Jesus mit Nardenöl die Füße salbt und mit den Haaren abtrocknet. Ob es die, das ist die Maria von Bethanien, die Schwester der Martha. Drei Bibelstellen gibt es, Maria und Martha aus dem Lukas-Evangelium, haben Till Magnusstein und ich gerade letzte Woche bei den Schrifterzählern neu interpretiert. Schauen Sie mal da rein, da lege ich Ihnen mal den Link in die Shownotes. Interessanter Abend war das im Eiscafé Giannoni in Wuppertal. Dann gibt es die berühmte Szene mit der Auferweckung des Lazarus, wo die Maria von Bethanien auch eine Rolle spielt. Auch den Link lege ich in die Shownotes, weil wir die auch in den Schrifterzählern schon interpretiert haben. Und dann gibt es die Stelle hier, wo eben jene Maria von Bethanien, die Schwester des Lazarus und der Martha, Jesus die Füße salbt mit Nardenöl. Extrem teuer. Extrem teuer. Und dann noch ein ganzes Pfund. Und da lesen wir eben auch aus dem Munde des Judas, doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später auslieferte, sagte, warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben? Das korrespondiert zu dem, was wir gerade gehört hatten. Und dann fällt dem Johannes-Evangelisten offenkundig auf, dass das doch ein bisschen positiv klingen könnte. Das sagt er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Der Judas Iskariot war der Kassenwart der Bewegung Jesu. Eine Kasse will gefüllt werden. Dieser Jesus von Nazareth, der Wanderprediger, war nicht nur kein Asket, er war auch nicht mittellos. Der hat Geld eingesammelt, der hat sich unterstützen lassen und offenkundig kamen da so namhafte Beiträge zusammen, dass es eines Kassenwartes bedurfte. Trotzdem ist Jesus dem Geld gegenüber kritisch. Er hat nichts gegen das Geld, er hat eher etwas gegen eine bestimmte Haltung zum Geld. Und da schauen wir uns auch mal ein paar Bibelstellen an, in denen das zum Ausdruck kommt. Da ist natürlich einmal die ganz berühmte Stelle mit der Warnung vor dem Mammon. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe mir jetzt nur das Kapitel und den Vers aufgeschrieben, ob das Lukas-Evangelium ist, das weiß ich jetzt leider nicht auswendig. Nein, Lukas-Evangelium war es nicht. Dann ist es vielleicht das Markus-Evangelium gewesen. Wir gucken uns jetzt, es gibt ja noch vier Evangelien, wir gucken uns da jetzt durch. Das tut mir jetzt leid, dass ich diese Notiz nicht richtig angefertigt habe. Auch das ist es nicht. Dann vielleicht Matthäus. Schauen wir mal. Macht Sinn, wäre Bergpredigt, würde passen. Da haben wir es. Matthäus wäre es gewesen. Hätte ich besser notieren sollen, aber so haben wir eine kleine Reise durch die Synoptiker gemacht, was im Kapitel 6, Vers 24 bei den Synoptikern steht. Hätte ich nicht sagen sollen, hätten alle gedacht, muss so sein. Nein, musste nicht so sein. Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Mammon ist der Gott des Geldes. Und Jesus sagt hier sehr eindeutig, macht ihr euch zum Sklaven des Geldes oder dient ihr Gott? Man kann das sehr schön am Begriff Vermögen deutlich machen. Wer Vermögen hat, vermag mit dem Vermögen etwas zu tun. Die Frage ist, was? Vermag er damit nur seinen Reichtum zu vermehren, geizig zu sein, nur für sich zu arbeiten? Oder vermag er mit dem Vermögen Gutes zu bewirken, etwa die Armen zu unterstützen? Jesus hat also nichts gegen den Reichtum als solches. Er hat eher etwas gegen eine Haltung, die sich dem Geld gegenüber verknechtet und das Geld zum Gott macht. Das kann man schön an einer Begebenheit aus dem Markus-Evangelium sehen. Da schauen wir mal rein. Markus Evangelium Kapitel 10, die Verse 17 bis 22. Markus Kapitel 10, Vers 17 bis 22. Ich scrolle etwas runter. Als sich Jesus wieder auf den Weg machte, lief ein Mann auf ihn zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer der eine Gott. Du kennst doch die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte: Meister, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an, gewann ihn lieb und sagte: Eins fehlt dir noch, geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Etwas später kommt dann der berühmte Satz, hier unten in Vers 25: Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, dass ein Reicher ins Himmelreich gelangt. Wir sehen hier, dass Jesus scheinbar auf den ersten Blick so ein Armutsideal vertritt, aber er sagt nicht: Gib dein Vermögen ab. Er sagt: Verkaufe alles und gib es den Armen. Im Prinzip soll dieser Mensch, der reiche Jüngling da, dem Ideal der Tora folgen und die Armen damit versorgen. Die Tora hätte nur den Zehnten gefordert, alle 3 Jahre. Das übersteigert Jesus etwas, weil er merkt, dieser Mann ist auf der Suche, aber er kommt von seinem Besitz nicht los. Deshalb kommt dieser absurde Spruch, ein Oxymoron, also ein gesteigertes Paradox: Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, das ist unmöglich, als ein Reicher ins Himmelreich kommt. Das Problem ist nicht, dass der Reichtum ihn hindert, ins Himmelreich zu kommen, sondern weil er sich dem Reichtum gegenüber verknechtet. Er nutzt seinen Reichtum nicht, um Gutes zu tun, Gutes zu bewirken. Das wäre ja etwas, was man mit dem Reichtum vermag und wo der Reichtum Sinn hätte, ohne dass man selbst zum Armen wird. Dieser junge Mann aber kann das nicht tun. Und da ist dann die Schwelle, wo man sagt: Die Frage ist nicht, bist du reich, ja oder nein? Ist das schädlich? Die Frage ist eher: Was machst du mit deinem Geld? Gehst du hin und unterstützt damit die anderen Menschen, die nichts haben? Baust du damit etwas auf oder behältst es nur für dich? Wenn Sie das so sehen, eine hochbrisante, aktuelle Diskussion, die wir in unserer Gegenwart haben, wenn über Reichensteuer, Vermögensteuer und so weiter diskutiert wird. Ich will in diese Diskussion gar nicht einsteigen, weil ich kein Steuerfachmann bin. Aber dass Menschen, die viel haben, so viel, dass sie ihr Geld im Leben gar nicht verwenden können, die von den Zinsen im Überfluss leben könnten, von ihrem Reichtum, ohne sich selbst in ihrer Existenz zu schädigen, etwas abgeben zu können, um der Gesellschaft zu dienen. Ich will jetzt eine Neiddebatte vermeiden, sondern um der Gesellschaft zu dienen. Und in unserem Land gibt es ja wahrhaftig genug Aufgaben, die der Daseinsvorsorge der gesamten Gesellschaft dienen. Darüber könnte man offensiv nachdenken. Kein Reicher, der über gigantischen Reichtum verfügt, würde zum Armen werden, wenn er etwas von seinem Reichtum abgeben würde. Denn den Reichtum, den er hat, kann er in seinem Leben doch gar nicht mehr aufbrauchen. Er könnte von den Zinsen gut leben und könnte trotzdem etwas abtun. Das ist im Prinzip hier im Evangelium, wenn Sie davon so gesehen das sehen wollen, quasi vorgeprägt. Die Frage ist also nicht: Bist du reich, ja oder nein? Hindert dich das vom Heil? Sondern: Wofür verwendest du deinen Reichtum? Wie nutzt du ihn? Hältst du nur an ihm fest, um des Geldes willen, weil du Angst hast, etwas zu verlieren? Oder ist es ein Vermögen, mit dem du Gutes zu tun vermagst? Wir haben also bis jetzt geklärt: In der Grundbotschaft Jesu ist keine Ablehnung des Besitzes von Gütern enthalten. Das kann man wahrhaftig nicht sagen. Dementsprechend stellt sich natürlich dann auch die Frage: Wie ist es denn mit den Verkünderinnen und Verkündern, die im Auftrag des Herrn unterwegs sind? Und da verdanken wir insbesondere einem gewissen Paulus einen Einblick in das frühkirchliche Seelen- und Unterhaltungswesen derer, die im Auftrag des Herrn unterwegs sind. Paulus hat es ohnehin mit dem Geld zu tun. Da gibt es ja diese großen korinthischen Konflikte, der im zweiten Korintherbrief bearbeitet wird. Da schauen wir gleich noch mal etwas näher drauf mit einem Seitenblick. Wir schauen jetzt erstmal drauf, wie gehen denn diejenigen, die im Auftrag des Herrn als Apostel, als Verkünderin, Verkünder unterwegs sind, damit um, weil die müssen ja irgendwo von leben. Die können ja nicht arbeiten, oder können sie doch? Schauen wir da mal auf eine bemerkenswerte Stelle, die wir im ersten Korintherbrief finden. Da schreibt Paulus nämlich im 9. Kapitel ab Vers 5 folgendes. 1 Korinther 9 und dann geht es ab Vers 5 weiter. Da schreibt Paulus nämlich, haben wir nicht das Recht, eine Schwester im Glauben als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und wie Kephas? Haben nur ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Wer leistet den Kriegsdienst und bezahlt sich selber Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht vom Ertrag? Und wer weidet eine Herde und trinkt nicht von der Milch der Herde? Hier sehen wir, was Paulus schreibt. Offenkundig war es geübte Praxis, dass die Gemeinden, die als Verkünder zu ihnen kamen, unterstützte, materiell, vielleicht auch finanziell unterstützte. Erwähnt werden insbesondere die Apostel, nämlich Kephas und seine Frau, plus die Brüder des Herrn, also die anderen Apostel, die sich offenkundig von den Gemeinden aushalten ließen. Und das wurde als selbstverständliches Recht deklariert. Und Paulus erkennt dieses selbstverständliche Recht an. Er selber scheint aber davon keinen Gebrauch gemacht zu haben. Das ist ohnehin interessant, weil man ihn im Korinth, das ist ein Thema im 2. Korintherbrief, Unlauterkeit im Umgang mit Geld unterstellt hatte. Da schauen wir, wie gesagt, gleich drauf. Aber es gab erstmal eine Praxis, dass die, die im Auftrag des Herrn unterwegs waren, von den Gemeinden entsprechend unterhalten wurde. Und da sind wir schon ziemlich nah an dem, was im Kanon Juris Canonici, CIC von 1983, in dem berühmten Kanon 222, Paragraph 1 drinsteht, dass die Kirche eben das Recht hat, zur Unterhaltung ihres Wirkens die notwendigen materiellen Güter von den Glaubenden verlangen zu dürfen. Das ist hier quasi grundgelegt. Gleichwohl empfindet Paulus das nicht als Pflicht, ganz im Gegenteil. Und an der Stelle wird es interessant. Wir schauen jetzt mal hier in den ersten Thessalonicher Brief, das ist der älteste Text des Neuen Testamentes überhaupt, der älteste Paulusbrief. Da sind wir im 2. Kapitel und da sagt Paulus in Vers 9 Folgendes. Ihr erinnert euch, Brüder und Schwestern, wie wir uns gemüht und geplagt haben. Bei Tag und bei Nacht haben wir gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen und haben euch so das Evangelium Gottes verkündet. Aha! Paulus legt also Wert darauf, dass er trotz seines intensiven und engagierten Verkündigungswesens, umtriebig wie er war, sich immer von seiner eigenen Hände Arbeit ernährt hat. Wir wissen aus einer anderen Notiz in der Apostelgeschichte, dass Paulus Zeltmacher war. Und offenkundig hat er quasi vor Ort, wenn er auch in den Gemeinden war, seinen Lebensunterhalt selbst verdient durch sein Handwerk. Das ist ja interessant. Ich selber bin Pastoralreferent, werde aus Kirchensteuermitteln bezahlt. Aber wenn man den Paulus ernst nimmt, müsste man sagen, eigentlich müsstest du einen Beruf gelernt haben, damit du von deiner eigenen Hände Arbeit leben kannst. Gut, dann könnte ich meinen Job so nicht umfänglich ausfüllen. Sie merken, da ist ein Widerspruch drin. Aber man kann nicht notwendigerweise sagen, das steht doch so in der Bibel, die müssen den Zehnten abgeben, alles gut. Nein, der Paulus legt sogar Wert darauf, dass er sich von seiner eigenen Hände Arbeit unterhält, damit er der Gemeinde nicht zur Last fällt. Sicherlich eine Einzelentscheidung des Paulus. Die anderen Apostel haben es anders gesehen, die haben sich versorgen lassen. Aber es ist wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen. Ähnlich schreibt er im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 12. Moment, der 1. Thessalonicherbrief sollte 1. Korinther sein. Entschuldigung, das müssen wir lösen. 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 12. Manchmal hakt die Technik etwas. Da schreibt er, wir mühen uns ab, indem wir mit eigenen Händen arbeiten. Wir werden beschimpft und segnen, wir werden verfolgt und halten Stand, wir werden geschmäht und reden gut zu. Wir sind sozusagen der Unrat der Welt geworden, der Abschaum von allem bis heute. Er liegt aber keinem zur Last. Er müht sich zusätzlich dazu, dass er sich beschimpfen lassen muss, um des Evangeliums willen, ab. Mit eigenen Händen zu arbeiten. Er verdient sich seinen Lebensunterhalt selber. Und da gehen wir nochmal in das Kapitel 9 des 1. Korintherbriefs, da hatten wir ja gerade schon die Stelle von den Aposteln, die sich da versorgen lassen. Da sind wir im Kapitel 9 und da schreibt er eben in den Versen 9 bis 12. Moment, im Gesetz des Mose steht doch, du sollst dem Ochsen beim Dreschen keinen Maulkorb anlegen. Liegt Gott denn etwas an den Ochsen? Spricht er nicht deshalb allen, nicht, Entschuldigung, spricht er nicht allen halben unseretwegen? Ja, unseretwegen, geschrieben, der Pflüger wie der Drescher sollen ihre Arbeit in der Erwartung tun, ihren Teil zu erhalten. Wenn wir euch die Geistgaben gesät haben, ist dann zu viel verlangt, wenn wir von euch die irdischen Gaben ernten. Wenn andere an dem, was euch gehört, teilhaben dürfen, dann nicht wir erst zu Recht. Aber wir haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht. Da legt Paulus Wert drauf, gerade in Korinth, weil diese Gemeinde ihm immer wieder unlautere Absichten, gerade im Umgang mit Geld, unterstellt hat. Und sagt, ich habe doch nie was von euch genommen. Jetzt gehen sie auch zu so einem Bischof, Thebats von Elst, hin und sagen, dann arbeite doch mit deiner eigenen Hände Arbeit. Wie kam es zu diesem besonderen Umgang der Korinther mit Paulus, mit dieser Unterstellung? Hier müssen wir einen Schritt zurückgehen und auf eine besondere Abmachung eingehen, die auch finanzielle Auswirkungen hat. Da sind wir nämlich beim Apostelkonzil. Vom Apostelkonzil wird zweimal in der Bibel berichtet, einmal in der Apostelgeschichte, quasi in einer Art geschichtlichen Rückschau. Dann verdanken wir dem Paulus aber einen autobiografischen Rückblick auf dieses Apostelkonzil, auf dem eben auch besprochen wurde, ja, die Taufe ohne vorherige Beschneidung ist gültig, die sogenannte Heidentaufe. Heide ist man, wenn man kein Jude ist. Paulus geht zu den Heiden, Petrus zu den Juden. Dann war aber die Frage, es gab ja ein Problem, weil Heiden und Juden, der Kontakt mit Heiden machte Juden unrein. Wie kann man dann eine Einheit der Kirche bewegen? Das ist alles andere als konfliktfrei gewesen, der sogenannte antiochenische Vorfall, der sich da ereignet hat, wo Petrus erst die Tischgemeinschaft mit den Heiden hält, dann aber wieder bricht. Themen, die wir heute gar nicht mehr so nachvollziehen können, weil wir rein eine Kirche aus Heidenchristen sind. Das Problem kennen wir heute nicht. War damals höchst virulent. Und man hat damals offenkundig versucht, ein Zeichen der Einheit zu finden. Wir finden das schon in der Apostelgeschichte, dass in der antiochenischen Gemeinde man offenkundig Geld gesammelt hat. Die Antiochener waren selber Judenchristen, aber begründeten die Heidenmission. Ein Zeichen der Einheit mit der Jerusalemer Urgemeinde setzte, indem man eine Sammlung, eine Finanzsammlung, eine Geldsammlung veranstaltete. Und dieses Thema hat sich offenkundig fortgesetzt. Man hat dem Paulus keine Auflagen gemacht, außer der einen, und von der ist im Kapitel 2, Vers 10 des Galaterbriefes abschließend den Bericht über das Apostelkonzil aus Sicht des Paulus Folgendes festgestellt. Nur sollten wir an die Armen denken, und das zu tun, habe ich mich eifrig bemüht. Hinter diesen schmalen Versen verbirgt sich die sogenannte Kollekte für Jerusalemer Urgemeinde. In vielen der Paulusbriefe kommt er darüber mehr oder weniger deutlich zu sprechen, indem er die Leute daran erinnert, sammelt bitte ein, ich werde das Geld überbringen. Und in Korinth ist es darüber offenkundig zum Konflikt gekommen. Paulus deutet diesen Konflikt im zweiten Korintherbrief, der wahrscheinlich entstanden ist, weil das Zerwürfnis über die Frage des Umgangs mit dem Geld so massiv war, dass in Korinth das Kollektenwerk zu scheitern drohte. Und da scheint es einen Vorfall gegeben zu haben, auf den Paulus etwas kryptisch zu sprechen kommt. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 5, da sagt er etwas lapidar: Wenn aber einer Betrübnis verursacht hat, hat er nicht mich betrübt, sondern mehr oder weniger, um nicht zu übertreiben, euch alle. Wenn aber einer, da steht im Griechischen das Verb Wörtchen tis, eine unbetonte Silbe. Irgendeiner, der wird namentlich nicht genannt. Die Korinther werden genau gewusst haben, wer es ist. Wir heutigen kennen den Namen nicht. Aber allen Beteiligten war klar, um wen es sich handelt. Einer scheint offenkundig den Paulus da irgendwie an den Karren geflickt zu haben. Die Frage ist, mit welchem Thema? Wenn man sich den zweiten Korintherbrief durchschaut, dann sieht man, dass in der Tendenz da eine Wortlinie um das Wort Lauterkeit, Eilikrineia, kreist. Diese Lauterkeit des Apostels Paulus scheint massiv in Frage gestellt worden zu sein. Und aufgrund dieses Konfliktes, der sich hinter dem fünften Vers im zweiten Kapitel des zweiten Korintherbriefes verbirgt, scheint Paulus Hals über Kopf die Gemeinde verlassen zu haben. Der Paulus wird für uns heute als brillanter Rhetoriker dargestellt. Im Reden selber war er offenkundig nicht so beeindruckend wie im Briefeschreiben. Aber er scheint auch, sagen wir mal, heute würde man sagen, ein eher kleines Herz mit großem Mund gehabt zu haben. Das heißt, er ist abgereist, sitzt jetzt in Ephesus und merkt, die Sache geht auf schief an. Und er schickt von Ephesus aus Titus mit dem, was wir den zweiten Korintherbrief, speziell die Kapitel 1 bis 9 kennen, nach Korinth, um die Wogen zu glätten. Und das führt dazu, weil es offenkundig tatsächlich um die Kollekte ging, dass wir im zweiten Korintherbrief ganze zwei Kapitel haben, in denen Paulus auf diese Kollekte zu sprechen kommt. Das sind die Kapitel 8 und 9. Das ist eine Menge Holz, wenn man sie sich komplett durchliest. Aber wir können die mal kursorisch angucken, weil der Paulus da nämlich eine interessante Strategie entwickelt. Wie kann er denn diesem Vorwurf, er würde unlauter Handeln begegnen. Denn eins muss man sagen, wenn Sie heute Geld sicher transferieren wollen, dann bringen Sie das Geld zur Bank und überweisen das. Sie bekommen einen Überweisungsbeleg, eine Quittung, mit der Sie nachweisen können, ich habe den Betrag X, den ich vielleicht, wenn es um eine analoge Zählung ging, mit drei, vier Zeugen, zwei, drei, vier Zeugen ausgezählt habe, tatsächlich in dieser Höhe eingezahlt und habe ihn per Banküberweisung an den Empfänger transferiert. Das ging damals in der Antike nicht so, sondern wenn man Geld hatte, hatte man das physisch bei sich. Es konnte einem geraubt werden. Wenn man es transportieren wollte an einen entfernten Ort, hatte man die Frage, wie reisen wir dahin? Zu Fuß über Land, gefährlich, Straßenräuber. Wir können es aber auch mit dem Schiff transferieren. Schiffe können aber untergehen. Da ist das Geld auch verloren. Also tranchierte man die Beträge, gerade wenn es sich um höhere Beträge handelte, und buchte mehrere Schiffe, damit selbst wenn ein Schiff unterging, die anderen noch entsprechend sicher waren. War also logistisch ein durchaus schwieriges Unterfangen, das aber eben auch anfällig für Veruntreuungen war. Wir wollen dem Paulus nichts unterstellen. Er betont seine Lauterkeit. Aber dass ein solcher Vorwurf im Raum stand, du tust ja so, als wenn du mit deiner eigenen Hände Arbeit leben willst, du tust ja so, als wenn du so ein armer Schlucker bist, in Wirklichkeit sammelst du das Geld ein und machst dir in Ephesus damit ein schönes Leben. Wie kann der Paulus das entkräften? Er versucht es mit den Kapiteln 8 und 9 im zweiten Korintherbrief. Schauen wir uns die an. Wir berichten euch jetzt, Brüder und Schwestern, von der Gnade, die Gott den Gemeinden Mazedoniens erwiesen hat. Während sie durch große Not geprüft wurden, verwandelten sich ihre übergroße Freude und ihre tiefe Armut in den Reichtum ihrer selbstlosen Güte. Ich bezeuge, dass sie nach Kräften und sogar über ihre Kräfte spendeten, ganz von sich aus. Sie haben uns eindringlich um die Teilnahme an diesem Liebeswerk und die Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen gebeten. Und über unsere Erwartungen hinaus haben sie sich eingesetzt, zunächst für den Herrn, aber auch für uns, wie es Gottes Wille war. Daraufhin ermutigten wir Titus, dieses Liebeswerk, das er früher bei euch begonnen hat, nun auch zu vollenden. Das ist schon mal interessant. Die Gemeinden Mazedoniens, dazu gehört unter anderem die Gemeinde in Philippi, denen schreibt, ich bin euch in Geben und eben verbunden, die waren dem Paulus offenkundig wohlgesonnen. Die stellt er jetzt den Korinthern als leuchtendes Beispiel vor Augen, um dadurch den Neid der Korinther zu erregen. Er ist schon geschickt gemacht. Er sagt, seht her, die anderen Gemeinden haben überhaupt kein Problem mit mir und die sammeln reichhaltig ein. Was sollen die von euch denken? Da gibt man natürlich gerne, oder nicht? Wie ihr aber in allem reich seid, an Glauben, Rede und Erkenntnis, an jedem Eifer und an der Liebe, die wir in euch begründet haben, so sollt auch ihr an diesem Liebeswerk mit reichlichem Spenden beteiligen. Ich meine das nicht als strenge Weisung, aber ich gebe euch Gelegenheit, angesichts des Eifers anderer auch eure Liebe als echt zu erweisen. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Ich gebe euch nur einen Rat, der euch helfen soll. Ihr habt ja schon voriges Jahr angefangen, etwas zu unternehmen und zwar aus eigenem Wollen. Jetzt aber soll das Begonnene zu Ende geführt werden, damit das Ergebnis dem guten Willen entspricht, je nach eurem Besitz. Wenn nämlich der gute Wille da ist, ist jeder willkommen mit dem, was er hat. Und man fragt nicht nach dem, was er nicht hat. Denn es geht nicht darum, dass ihr in Not geratet, indem ihr anderen helft. Es geht um einen Ausgleich. Im Augenblick soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss einmal eurem Mangel abhelft. So soll ein Ausgleich entstehen, wie es in der Schrift heißt: Wer viel gesammelt hat, hatte nicht zu viel und wer wenig, hatte nicht zu wenig. Also der Paulus schreibt hier als allererstes mal: Jeder gebe nach seinem Vermögen. Ja, jeder nach dem, was er hat. Keiner soll überfordert werden und niemand soll in Not geraten. Ist auch wichtig. Und es gibt eine Gegenleistung. Das Geld, das wir nach Jerusalem bringen, erzeugt eine Gegenleistung. Einmal im Gebet der Jerusalemer für Gott, für die Gabe, für die Spender. Aber bei den Spendern handelt es sich ja um Heiden, um Nichtjuden. Nehmen die die Gabe in Jerusalem an, besiegeln sie damit auch die Einheit einer Kirche aus Heiden und Juden. Dass das alles andere Selbstverständnis war, können wir aus einer Notiz im Römerbrief entnehmen, wo er die Römer darum bittet, sie mögen für ihn bitten, dass die Gabe in Jerusalem auch angenommen würde. Das war die nächste große heikle Frage. Aber man bekommt etwas für sein Geld, wenn man so will. Und das sollte eigentlich bei der Kirchensteuer auch so sein. Die Kirchensteuerzahlerinnen und Zahler sollten etwas für ihr Geld bekommen. Tun sie auch. Kindergärten werden dadurch unterstützt, Krankenhäuser, pastorales Personal. Und da darf man die Dienste eben durchaus in Anspruch nehmen. Aber schauen wir weiter. Die Frage der Lauterkeit steht ja weiterhin im Raum. Wie soll also die Kollekte durchgeführt werden? Dank sei Gott, der den gleichen Eifer für euch auch Titus ins Herz gelegt hat. Denn Titus war mit meinem Vorschlag einverstanden und sein Eifer war so groß, dass er aus eigenem Entschluss gleich zu euch abreiste. Zusammen mit ihm haben wir den Bruder geschickt, der wegen seiner Verkündigung des Evangeliums in allen Gemeinden Anerkennung findet und außerdem von den Gemeinden dazu bestimmt wurde, unser Reisegefährte zu sein, wenn wir diese Gnadengabe zur Ehre des Herrn und als Zeichen unseres guten Willens überbringen. Denn angesichts der großen Spende, die von uns überbracht wurde, möchten wir vermeiden, dass man uns verdächtigt. Da ist genau der Vorwurf drin, dass man uns verdächtigt. Denn wir sind auf das Gute bedacht, nicht nur vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Wir haben aber mit den beiden noch einen weiteren Bruder geschickt, dessen Eifer wir vielfach und bei vielen Gelegenheiten feststellen konnten und der sich in diesem Fall noch eifriger zeigt, weil er großes Vertrauen zu euch hat. Was nun Titus angeht, er ist mein Gefährte und mein Mitarbeiter, der für euch tätig ist. Unsere anderen Brüder aber sind Abgesandte der Gemeinden und ein Abglanz Christi. Legt also ihnen gegenüber und damit vor den Gemeinden das Zeugnis eurer Liebe ab und zeigt, dass wir euch zurechtgerühmt haben. Das ist mal aus Sicht der Antike gedacht ein extrem schlaues Konzept. Paulus sagt, ich komme nicht selber, ich sende euch einen Emissär, den Titus. Der hat mein Vertrauen und der handelt an meiner Statt. Aber ich sende mit ihm noch andere Brüder und die kommen nicht von mir, die sind Vertrauensleute der Gemeinden, Abgesandte, Emissäre der Gemeinden, die gesammelt haben. Die schicke ich mit und das sind gewissermaßen Controller, die die würdige Durchführung dieser Kollekte und die ordentliche Durchführung dieser Kollekte überwachen. Wenn Sie so wollen, Vergleich ein bisschen schief, aber wenn Sie so wollen, haben wir hier die Grundlegung dessen, was wir heute Kirchenvorstand bezeichnen. Dass nicht der Pfarrer alleine die Güter nach eigenem Vermögen verwaltet, sondern dass es da gewählte Menschen, Männer und Frauen gibt, die den Umgang mit dem, was der Gemeinde gehört, überwachen. Das ist hier bei Paulus schon angelegt. Er neutralisiert im Prinzip damit den Vorwurf, wenn er sagt, ich habe hier neutrale Leute, die überwachen mich, das sind meine Kontrolleure, nicht weil ich sie geschickt habe, sondern die kontrollieren mich, die können gewährleisten, dass hier nichts veruntreut wird. So schafft der Paulus damals schon Transparenz und ein Kontrollwesen, mit dem er die Lauterkeit seiner Absicht durchsetzt. Wenn wir nun kursorisch noch einmal in das 9. Kapitel schauen, weil damit das entsprechend abgeschlossen wird, lesen wir der Vollständigkeit halber auch durch. Eigentlich ist es unnötig, euch über das Hilfswerk für die Heiligen zu schreiben, denn ich kenne euren guten Willen und rühme euch vor den Mazedoniern, indem ich sage, Achaja ist seit einem Jahr gerüstet und euer Eifer hat viele andere angespornt. Das ist sehr, sehr schlau. Ein Kapitel vorher hat er denen gesagt, guckt mal da, die Makedonier, die sind schon fertig, was die gesammelt haben. Und jetzt sagt er, den Makedoniern gegenüber euch, sagt, ihr seid auch doll drauf. Waren die gar nicht. Aber er will die natürlich jetzt nicht blöd dastehen lassen, also müssen die sich ranhalten. Trotzdem habe ich die Brüder zu euch geschickt, denn unser Lob für euch könnte in dieser Hinsicht verfrüht gewesen sein. Ihr solltet also jetzt wirklich, wie ich sagte, gerüstet sein. Wenn nämlich Mazedonier mit mir kämen und euch noch nicht gerüstet fänden, dann könnte es geschehen, dass wir uns zu schämen hätten, um nicht zu sagen, ihr hättet euch in dieser Lage zu schämen. Ich hielt es also für notwendig, die Brüder zu bitten, sie möchten zu euch vorausreisen und eure in Absicht gestellte Segensgabe schon jetzt einsammeln. Wohlgemerkt, die Brüder der Gemeinden, die Abgesandten sammeln ein, nicht Paulus und nicht Titus, damit sie dann verfügbar ist und zwar als Segensgabe, nicht als Gabe des Geistes. Denkt daran, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer mit Segen sät, wird mit Segen ernten. Jeder gebe, wie er es in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht verdrossen und nicht unter Zwang. Denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. In seiner Macht kann Gott alle Gaben über euch ausschütten, sodass euch alle Zeit in allem alles Nötige ausreichend zur Verfügung steht und ihr noch genug habt, um allen Gutes zu tun. Entschuldigung. Wie es in der Schrift heißt, er teilte aus, er gab den Armen, seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer. Gott, der Samen gibt für die Aussaat und Brot zur Nahrung, wird auch euch das Saatgut geben und die Saat aufgehen lassen. Er wird die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. In allem werdet ihr reich genug sein zu jeder selbstlosen Güte. Sie wird durch uns Dank an Gott hervorrufen. Denn dieser heilige Dienst füllt nicht nur die leeren Hände der Heiligen, sondern wird weiterwirken als vielfältiger Dank an Gott. Da haben Sie wieder diesen Tauschhandel, wenn man so will. Die materielle Not der Heiligen in Jerusalem wird gelindert durch die Gabe. Umgekehrt beten die für die Heiden, mit denen sie eigentlich gar nichts zu tun haben dürften. Und dadurch wird eine ekklesiale Einheit hergestellt. Denn diese Heiligen, das hatte ich, werden vom Zeugnis eines solchen Dienstes bewegt, werden sie Gott dafür preisen, dass ihr euch gehorsam zum Evangelium Christi bekennt und dass ihr in ihnen und allen selbstlos geholfen habt. In ihrem Gebet für euch werden sie sich angesichts der übergroßen Gnade, die Gott euch geschenkt hat, eng mit euch verbunden fühlen. Dank sei Gott für dieses unfassbare Geschenk. An einer Stelle finden wir im griechischen Urtext das Wort Leiturgia. Paulus bezeichnet diese Sammlung als Gottesdienst, als Leiturgia. Wir geben, damit wir Anerkennung bekommen. Diese Anerkennung durch die Judenchristen in Jerusalem war Paulus enorm wichtig, weil damit sein ganzer Verkündigungsdienst gewissermaßen das apostolische Siegel, so würde man heute sagen, hält und die Einheit der Kirche, die Gültigkeit seiner Verkündigung tatsächlich anerkannt wird. Wie gesagt, am Ende des Römerbriefs finden wir eine Notiz, die ihn daran zweifeln lässt, ob diese Gabe tatsächlich angenommen wird. Ich glaube, dass sie angenommen wurde, weil sonst wahrscheinlich wir nicht viel von diesem Paulus gewusst hätten oder wir hätten von einem noch größeren Konflikt zwischen den heidenchristlichen Gemeinden und der Urgemeinde in Jerusalem gehört. Das gibt es aber nicht. Ich gehe deshalb davon aus, dass die Kollekte, die Paulus da einsammelt, tatsächlich angenommen wurde. Wir sehen also, dieses Thema Geld ist in der Heiligen Schrift vielleicht nicht omnipräsent, vielleicht nicht allgegenwärtig, aber doch extrem präsent. Und es ist nicht so, dass ein Armutsideal gepredigt würde. Nein, Geld, Reichtum hat durchaus seine Berechtigung. Die Frage ist, was machst du damit? Wozu verwendest du ihn? Und das ist ein Thema natürlich auch für heute. Bereichert sich ein Bischof? Nutzt er das Geld nur für sich? Nutzt er ihn nur für seinen Luxus? Oder unterstützen unsere Bistümer, unsere Diözesen damit auch gerade die, die nicht so viel haben? Hier in unserem Erzbistum Köln gibt es etwa immer noch die Aktion Neue Nachbarn von Erzbischof Wölki ins Leben gerufen, um damit die Flüchtlinge zu unterstützen, die seit 2015 ins Land gekommen sind. Andere Bistümer haben ähnliche Projekte. Das alles geht nicht ohne Geld. Mit den Kirchensteuern, deren Verwendung eben transparent gemacht wird, werden eben Kindergärten betrieben, Krankenhäuser, die pastoralen Dienste werden bezahlt und so weiter und so weiter. Wer der Kirche diese Güter entzieht, muss eben in Kauf nehmen, dass die Kirche zunehmend von der Bildfläche verschwindet. Wenn selbst ein Gregor Gysi sagt, er möchte sich, der selber Atheist ist, selber gar nicht Kirchenmitglied ist, wenn selbst ein Gregor Gysi sagt, er möchte sich eine Gesellschaft ohne Kirche lieber nicht vorstellen, dann kann man ahnen, was einer Gesellschaft fehlen wird, in der Kirche nicht mehr da ist. Eine Kirche braucht aber zur Umsetzung ihrer Aufgaben durchaus eben auch materielle Güter. Wie ging es eigentlich in der frühen Kirche weiter? Ein kurzer kursorischer Überblick. Unterstützung für die Armen war immer noch prägend. Wir hatten in der letzten Folge, ja, als es um die Ämter ging, einmal die Witwen, die in diesem Bereich tätig waren, die so mächtig waren ob ihres Geldes, dass man sie so ab dem 4., 5. Jahrhundert langsam in der Versenkung hat verschwinden lassen. Und das Amt des Diakons. Die Diakone damals waren nicht fromme Liturgen, die einmal sagten, geht in den Frieden und Geheimnis des Glaubens, sondern sie waren so eine Art Kämmerer, die die Kirchengüter gerade zur Verwendung sozialer Zwecke verwalteten. Hier in Wuppertal sehr berühmt, weil Stadtpatron Wuppertals ist der Diakon St. Laurentius, der dem Bischof von Rom diente, Sixtus. Der wurde von Kaiser Decius verhaftet und man versuchte, die Kirchengüter freizupressen. Deswegen verhaftete man auch Laurentius, der vorher die Kirchengüter in Geld umsetzte, das Geld an die Armen ausgeteilt hat. Es war also gütermäßig nichts mehr da. Und dann wurde vor der Hinrichtung des Laurentius er gefragt, gib die Güter heraus und dann soll er gesagt haben, auf die Armen der Stadt gezeigt und sagen, das sind die Schätze der Kirche. Da kann man sehr schön in dieser Legende die Aufgabe eines damaligen Diakons erkennen, der als eine Art Kämmerer die Kirchengüter verwaltete und damit Gutes zu tun, nicht um prachtvolle Kirchen zu bauen. Das kommt dann erst ab dem 4. Jahrhundert, wenn man so will, als die Kirche nicht mehr verfolgt war. Was können wir am Ende dieser Glaubensinformation sagen? Geld ist nicht schlimm. Es stinkt nicht nur nicht, sondern es ist auch notwendig, um Gutes zu tun. Die Frage ist also nicht, hast du Geld oder keins? Bist du arm oder reich? Du musst nicht unbedingt arm sein, ganz im Gegenteil. Wenn du zu den Reichen gehörst, nimm das, was du hast, nimm dein Vermögen und vermag damit Gutes. Die entscheidende Frage ist also, wofür setzt du dein Geld ein? Wenn es den Armen dient, bekommt Gott auch seinen Zehnten. Denn der Gott, an den wir glauben, ist parteiisch. Er ist immer auf der Seite derer, die nichts haben und die schwach sind. Wenn Sie möchten, können Sie sehr gerne am 26.11. wieder zuschalten. In 2 Wochen muss die Glaubensinformation einmal ausfallen, weil ich eine Parallelveranstaltung habe, die ich nicht verschieben kann. Wir sehen uns also diesmal nicht erst in 2, sondern erst in 4 Wochen wieder, also am 26.11. Dann beginnt ja bald das neue Kirchenjahr und deswegen wird es dann um die Leseordnung der römisch-katholischen Kirche gehen. Das Thema lautet mit der Bibel durch das Jahr. Die Leseordnung der römisch-katholischen Kirche. Wird also auch ein bisschen ums Kirchenjahr gehen. Bis dahin bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In Tagen wie diesen, Gott sei Dank, sind die Geiseln frei, aber Friede ist noch lange nicht, wünsche ich Shalom al Yisrael, Frieden über Israel. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf.